In dem neuen Jahr 2025 zum Kreuzlichtseminar. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Freue ich mich, dass ihr auch so zahlreich gekommen seid. Eine Freude für mich. Ja. So, alles okay? Sehr gut. Wirklich, ich freue mich, dass der Raum voll ist und bin gespannt auf dieses Jahr. Ich habe mir das Ganze angeschaut. Wir haben 11 Seminare, 11 Samstage in 2025 vor uns. Pro Seminar haben wir 2 Einheiten, das heißt 2 Teile mit einer Pause dazwischen. Das heißt 22 Einheiten haben wir vor uns. Und ich habe geschaut, dass wir haben noch 6 Kapitel vor uns, beziehungsweise 2 Puzzleteile. Bei dem Puzzleteil, in dem wir gerade sind, das haben wir ja schon angefangen. Das heißt, da ist ja schon viel Vorarbeit geleistet. Und habe für mich so überflogen, bin durch die Teile durchgegangen und habe einen Plan gemacht, was ich halt immer wieder mache. Und in der Hoffnung, im Glauben, nicht im Schauen, im Glauben. Habe mir aufgeteilt, wie ich gerne mit euch bis Ende des Jahres durch die Offenbarung durch kann. Mein Wunsch ist, ich denke, bis ich Offenbarung nicht fertig habe, kommt der Jesus nicht. Von daher muss ich mich beeilen. Sonst wartet er, sag mal, wie lange macht er denn noch? Die sind noch gar nicht vorbereitet. Ja, von daher muss ich mich zügig ranhalten. Aber was ich sagen möchte, ich habe es für mich gemacht. Ihr kriegt es nicht. Ja. Ihr kriegt es nicht, ja. Ihr dürft das nicht sehen. Ich habe eine grobe Einteilung gemacht für mich selbst, wie ich so einen leichten Fahrplan, was ich an welchem Seminartag behandeln möchte. Nicht im guten Gewissen, was ich aus dem Stand jetzt habe, nicht im Wissen, was der Herr noch gibt. Von daher sage ich euch die Einteilung nicht. Wenn es anders läuft, dann seid ihr nicht enttäuscht. Und ich habe keinen Druck, weil ich weiß, ihr erwartet das bis dahin. Von daher, das ist für mich ein Plan. Ganz genau. Und von daher ist für mich das Ziel, in der Hoffnung, dieses Jahr mit euch durch die Offenbarung durchzugehen und dann im nächsten Jahr 26, dann dahin wieder zurückzukehren, wo wir hier angefangen haben, nämlich im Alten Testament. Wir sind ja noch nicht einmal durch die 5 Bücher Mose, ehrlich gesagt. Da fehlen noch ein paar Kapitel im 5. Buch Mose und dann kommen Josua und so weiter. Genau. Da habe ich noch einiges vor. Und wir haben dieses Jahr 2 Freizeiten. Die im Mai ist schon belegt. Da sind die Zimmer schnell voll, weil es nicht so groß ist. Und da habe ich vor, wenn der Herr es erlaubt, möchte ich da schon mal einen Überblick über Jesaja zu machen. Das heißt, in den beiden Freizeiten. Das heißt, sowohl in der einen wie der anderen versuche ich einen Einstieg in dieses Buch. Weil es ist tatsächlich viel, aber so, dass man das mal so kennenlernt, so ähnlich wie ich mal Sacharja gemacht habe, wo habe ich meine Freunde da so einfach einen Einstieg, ein Gespür dafür, für dieses Buch nochmal zu bekommen. Es ist ja nicht so, dass es uns unbekannt ist, aber das ist so mein Plan. Das heißt, in den Freizeiten wahrscheinlich Jesaja und im Seminar die Offenbarung und so das nächste Jahr vielleicht dann wieder zum Alten Testament Mose zurückzukehren und dann weiterzumachen. Das ist so meine Überlegung, aber wie es so schön heißt, wir denken, der Herr lenkt und das wird sich dementsprechend dann auch zeigen. Aber ich wollte es euch trotzdem sagen, um dann gewisse Herausforderungen zu haben und einen auch einen Ansporn, das zu tun. Bin gespannt und freue mich, wirklich freue mich, mit euch dieses Buch zu lesen, das weiterzugeben, was der Herr mir aufs Herz legt, mit euch das zu teilen, von euch zu hören, von euch mit euch zu lernen. Das ist immer wieder herrlich für mich, auch von dem zu hören und auch was ihr an Erkenntnis, was ihr an Verständnis habt. Damit der Herr uns segnet, möchte er beten werden. Lasst uns gemeinsam beten, auch für dieses Jahr, auch für heute. Und ich schließe dann ab. Wenn so 2, 3 laut beten würden, würde mich sehr freuen.
Jesus, danke dir für dieses neue Jahr. Danke, dass wir auch in diesem Jahr wieder die Offenbarung lesen dürfen. Danke, dass du uns immer noch diese Möglichkeit gibst, dass wir uns hier treffen können. Ja, danke, dass du erbeten werden willst. Und ja, wir wollen dich bitten, Herr, dass wir auch in diesem Jahr aus deinem Wort lernen, Herr, das, was du uns zu sagen hast, dass du uns dieses Buch erklärst, weil du es selbst das aufschreiben lassen wirst. Danke, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass er uns wirklich in alle Wahrheit leitet. Und ja, sei du mit und bei uns, Herr, in diesem Jahr und auch für Willi. Und dass wir deine Stimme hören, Herr.
Amen. Amen. Amen.
Jesus, ich danke dir für, dass dieser Raum wieder voll ist, neun Jahre. Dass wahrscheinlich alle, die Hungrigen sind, gekommen, Herr, und du hast gesagt, wir werden gesättigt. Und wenn du viele dazu brauchst, so segne du ihn, schenk ihm Vollmacht, dass wir ja, gestärkt und auch mehr über dich wissend gehen dürfen auch. Und segne du diesen Seminar zu deiner Ehre. Amen.
Amen. Und Herr, danke für die Gemeinschaft hier und segne du uns jetzt in dieser Zeit und öffne du uns bitte unsere Herzen und unsere Ohren.
Herr Jesus Christus, für diese Glaubensgemeinschaft möchte ich dir danken. Danken, dass wir jetzt wirklich über so einen langen Zeitraum dieses herrliche, wichtige Buch studieren dürfen. Wir sind noch nicht ganz durch, nähern uns aber dem Ende. Und auch für dieses Jahr und auch für dieses Seminar heute möchte ich um deinen guten Segen bitten, um dein Reden zu uns, um Weisheit, die es braucht, so wie auch in einem Abschnitt, das wir heute lesen. Es braucht Weisheit, es braucht Offenbarung von dir, um diese Wahrheit, um diese Bilder deuten und zu verstehen zu können, sie glauben zu können, auch im Leben anwenden zu können. Du willst so uns diese Dinge zeigen, die kommen, das gehört zu unserer Beziehung, das gehört zu unserer Freundschaft. Danke, danke dafür, dass du uns nicht im Dunkeln lässt, Herr. Das ist auch inmitten der turbulenten Zeit und wir spüren, wir sehen, die Welt verändert sich und zwar rasant. Und wir sehen das, was wir lesen, was wir glauben, dass du am Wirken bist. Und so, Herr, festige uns in dieser Zeit in dir, in dem Evangelium, im Trost, in der Freude, Herr, in deiner Freude. Danke, dass wir es von dir erbitten dürfen und auch damit rechnen dürfen. Du bist so gut, du gibst so gerne, Herr, über Bitten und Verstehen. Auch uns, trotz unserer Unzulänglichkeit und unserer Faulheit und unserer Bequemlichkeit, aber auch unserer Sünde und Fehlbarkeit, Herr, in der Gnade wendest du dich uns zu in deiner Barmherzigkeit und gibst mehr, als wir verdienen. Danke, danke. Danke, dass wir dich haben. Herr, segne diesen Morgen an uns. Amen.
Amen.
So, ihr Lieben, bevor wir zurückkehren zu Kapitel 17, da sind wir, haben wir letztes Jahr aufgehört, da setzen wir unser Studium dieses Jahr wieder fort. Zwei, drei Ansagen ganz kurz. Ihr kennt die Termine, sonst wärt ihr jetzt heute nicht hier. Trotzdem nochmal, ich habe die Termine für dieses Jahr da draußen liegen. Falls ja, jemand das als Papier haben möchte, kann es mitnehmen. Tatsächlich habe ich verschwitzt, das auf die Seite, Kreuzlichtseite, die Termine einzutragen. Deswegen stand es gar nicht drauf. Gell? Manche haben mir geschrieben und sagen, hey, findet es noch statt oder nicht? Es findet statt. Und deswegen schnell nachgetragen. Also jetzt steht es wieder da. Der Tim wird die Tage auch die ganzen Predigttermine, Bibelstunden da auch eintragen. Da könnt ihr sehen, so, was mein Dienst ist und wann ich wo bin. Dann ist auch schön zu sehen, dann bestimmte Brüder an bestimmten Orten wieder zu begegnen, weil sie dann sehen, ah, der ist da und dann kommen sie vorbei und dann habe ich Gemeinschaft mit ihnen auch an diesen Dienstorten. Von daher könnt ihr gern das für euch mitnehmen. Auch das nur ganz kurz. Einige haben es gemerkt, haben es gesehen und verstanden und haben ihre Unterstützung geändert auf das neue Konto. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Aber noch nicht alle habe ich gesehen, dass die Unterstützung da ist. Ich bin sehr, sehr dankbar. Aber wie gesagt, es gibt ein neues Kreuzlichtkonto und falls ihr euren Dauerauftrag, diejenigen, die es eingerichtet haben, noch nicht geändert habt, könnt ihr es gerne tun. Auch da liegt die Information vorne aus und da wäre ich euch dankbar. Sonst schreibe ich mal die Leute an und erinnere sie an diesen wertvollen Dienst. Und eine Sache nochmal, ich habe noch ein paar Exemplare einfach nochmal rausgelegt, Glaubensgrundlagen. Falls jemand nochmal ein Heft mitnehmen möchte oder braucht, kann es gerne da vorne auch an den Tisch, da wo die Unterlagen sind, einfach mitnehmen. Und das war es auch schon. Ist heute jemand zum ersten Mal da? Herzlich willkommen. Schön, schön, dass du da bist. Es freut mich. Wenn ich das frage, bin ich immer in der Spannung, weil bis jetzt immer jemand zum ersten Mal da war. Und ich weiß nicht, wann reißt diese Segenslinie ab. Aber heute nicht. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Fühl dich willkommen, aufgenommen und folgt den Schafen. Nicht nur im Glauben, sondern auch dann in den Pausen und dann die zeigen dir, wo was ist und was es so alles gibt. Genau, dann grüße ich auch die, die zu Hause sind an den Übertragungsgeräten und hoffe sehr, dass es heute störungsfreier sein wird. Es ist wirklich immer und immer wieder ein Kampf und ich glaube wirklich, das ist auch ein geistlicher Kampf. Es gibt, da läuft es stabil und du denkst, es ist alles im Griff und dann zack, passiert's. Aber ich habe einige Dinge wieder mal geändert, so in der Hoffnung, ihr seht, da hängt das Gerät jetzt hier vorne, nicht mehr da drin, habe dann neue direkte Leitung gelegt zum Rechner, damit wirklich keine Störung, also das ist jetzt, du musst jetzt nicht alle hingucken, das ist nicht so. Also, wow, eine Fritzbox. Also wenn ihr so über das Wort Gottes gleich staunt, wenn ich euch so schaue, dann bin ich glücklich. Nein, das, ich bemühe mich wirklich sehr, das so zu gestalten, dass auch zu Hause das weniger störfreier und ärgerlicher ist. Aber das ist nicht immer möglich. Ja. Genau. Von daher immer am Bemühen, aber soweit an uns liegt, versuche ich das zu tun. Dann noch eine kurze Information, vor allem die zu Hause sind. Es gibt heute zwei Streams, also das heißt, die erste Einheit ist dann um 10:30, danke, 10:30 ist aus, ja genau, 10:30 ist dann Pause bis 11 Uhr und ich versuche um 11 Uhr auch pünktlich weiterzumachen, damit die Leute dann den zweiten Stream einschalten, dass sie da auch dann dabei sein können. Von daher, ich versuche pünktlich aufzuhören und ich versuche auch dann dieses Jahr pünktlich zu starten. Das heißt, auch für euch ungefähr, schaut, dass ihr um 11 Uhr einfach an die Tische wieder kommt, eure Sachen fertig macht, die Gespräche so langsam beendet, dass wir so rechtzeitig, guten Morgen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hast geschrieben gestern, gell? Zwei neue, wunderbar. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, wunderbar. Genau, und dass wir dann einfach pünktlich wieder um 11 starten können und dann haben wir auch unsere 1,5 Stunden für die zweite Einheit und kommen dann gut in der Zeit. Also hilft mir da ein bisschen disziplinierter zu sein und ich helfe euch disziplinierter zu sein, so wie wir gemeinsam das versuchen. Von daher, wenn der erste Einheit vorbei ist, dann hört der Stream auf. Für uns ist es auch später besser und einfacher zum Bearbeiten auf der YouTube-Seite mit dem Schneiden und so weiter. Sonst ist es eine Riesendatei von also knapp 4 Stunden und das ist ja viel Material. Und von daher, die Pause läuft dann mit und es ist einfacher dann zu cutten und sagen, okay, der erste Stream ist vorbei und dann um 11 Uhr geht es einfach weiter. Das heißt, um 11 Uhr auf den zweiten klicken. Ich habe das auch so eingerichtet, das steht dann zweite Einheit 11 Uhr. Das kann man dann also auf der YouTube-Seite dann beim Livestream dann sehen, welche Einheit wann kommt. Von daher hoffe ich, dass es heute einfacher und besser wird. Und jetzt können wir starten. Ja, Offenbarung könnt ihr gerne aufschlagen. Im 17. Kapitel. Wir studieren das 6. Puzzleteil. Das ist auch schon eine Weile. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir dann neu einsteigen. Das ist das vorletzte. Das heißt, eine vorletzte Sicht nochmal auf die Ereignisse der Welt, auf die Ereignisse der Zeitgeschichte, auf das Wirken Gottes in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Wir werden in den Heilsplan Gottes mit hineingenommen und sind da ziemlich am Ende. Das heißt, je weiter wir in der Offenbarung fortgeschritten sind, je mehr wir uns angeschaut haben, umso kleiner wurde der Fokus. Also kleiner in dem Sinne von allgemeinen Dingen, von allgemeinen Grundsätzen, von allgemeinen Ereignissen wird es immer präziser, präziser, präziser. Mit dem Fortschreiten bekommen wir mehr Details und gucken uns dann die Mikrostrukturen, Makro, Mikro, irgendwas sowas in der Art. Also was ist Mikro oder Makro kleiner? Mikro, ja. Mikro ist kleiner. Ja, schön. Ja. Dann gucken wir uns das Mikro an. Also wir gucken uns in diese Details nichts an. Und wir haben schon das Ende mehrmals gesehen. Wir haben schon mehrmals gesehen, was am Ende geschieht. Und da wurden wir ausgerichtet. Für uns positiv, für die Welt negativ. Aber es sind noch viele Fragen, sind noch übrig. Und da geht die Offenbarung weiter. Und mit jedem Puzzleteil wird es einfach präziser. Und wenn wir natürlich jetzt beim Sechsten sind, wir sind bei den Zornesschalen, da sind wir natürlich sehr nah am Ende und da ist sehr präzise, was da passiert. Und selbst innerhalb des sechsten Puzzleteils wird es auch immer präziser. Das 17. Kapitel stellt uns die Hure Babel vor und ihre Verbindung. Und Kapitel 18 zeigt uns das Gericht, das letztendlich in Kapitel 19 vollendet wird. Das ist das sechste Puzzleteil. Und ich habe euch neben dem Prinzip Babel im letzten Jahr vorgestellt, so vom Kontext der Bibel, woher kommt der Name, was ist das Prinzip, was ist das System Babel. So sind wir dadurch in zwei, drei, vier großen Schritten, haben wir uns aber das Prinzip uns angeschaut. Und dann habe ich euch hineingenommen und erstmal ganz grob dieses Puzzleteil mir vorgestellt, diese drei Kapitel. Wir sind da durch die schon mal durchgegangen. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann nicht dabei wart oder es nicht wisst, könnt ihr es gerne vom letzten Seminar nochmal anhören. Da bin ich mit euch grob durch diesen Abschnitt durchgegangen. Ich zeige euch ihn auch mal ganz kurz. Ich habe ihn euch mal so vorgestellt. Es läuft gleich. Also wir haben Kapitel 17 bis 18 und das eine, und dann haben wir Kapitel 19, das ist der zweite Teil, der wiederum nochmal eingeteilt wird in zwei Abschnitte. Und zwar geht es um Folgendes, jetzt kommt es gleich. Wir haben in den Kapitel 17 und 18 die große Hure Babel und ihr Gericht wird uns vorgestellt. Kapitel 17 nochmal, also da wird sie uns nochmal im Detail vorgestellt. Vorher haben wir nur von dieser großen Stadt gelesen, von der Hure Babel. Aber wir haben noch nicht viel Informationen über sie gehabt. Wir haben nur etwas von ihrem Wesen kennengelernt, zum Beispiel als das Zeichen, das an der Stirn und der Hand auftaucht, vom Kaufen und Verkaufen. Dieses Prinzip wurde kurz angedeutet. Viele Menschen machen so einen Riesending daraus, verstehen aber gar nicht, um was es eigentlich da geht und erwarten da, wie gesagt, irgendwelche Kennzeichen. Hier geht es aber ums Wesen, hier geht es um eine Gesinnung, hier geht es um Gedanken, hier geht es um eine Überzeugung, hier geht es um eine Geist, Haltung letztendlich, das ganz stark mit dem Stirn und Hand deutlich gemacht wird. So, wir wussten aber noch nicht viel von ihr und hier wird sie uns gut vorgestellt. Interessanterweise, und das zeige ich euch gleich, wenn sie uns vorgestellt wird, wird mehr über das Tier geredet als dann über sie. Warum, schauen wir uns auch gleich an. Aber da wird sie uns vorgestellt und letztendlich aber auch ihr Untergang. Und das ist für uns die Botschaft, dass es wird untergehen, das bleibt einfach nicht. Ja. Und dann, wenn wir weitergehen, finden wir diesen Jubel natürlich im Angesicht des Untergangs. Für die Welt Katastrophe, für uns ist das eine gute Nachricht, das ist Sieg. Und das führt dazu, dass wir darüber informiert werden, ja, jetzt ist es soweit. Das Hochzeitsmahl ist bereitet, die Braut ist bereitet, diese Hure, das heißt die Prostituierte, die Welt, die ist bereit fürs Gericht, für den Untergang, aber die Gemeinde, die Braut, die Herrliche, ist bereit für die Ankunft des Bräutigams. Das ist das Bild. Die hat sich bereitet. Jesus hat von diesem Gleichnis schon erzählt, hat das uns schon vorgestellt, dieses Warten auf den Bräutigam, dieses Vorbereiten, nicht einschlafen, und dann kommt er und holt sie. Und das wird uns in diesem Puzzleteil vorgestellt. Also die eine Frau, die ist bereit fürs Gericht, die andere Frau ist bereit für die Wiederkunft Christi. Und letztendlich auch dann kommt in Kapitel 19 ab Vers 11 haben wir auch das Kommen des Bräutigams. Aber er erscheint hier als ein Krieger auf einem weißen Pferd mit einer Armee und letztendlich vernichtet er diese Frau. Und zwar nicht die Braut, sondern diese Frau, die Prostituierte, dieses Prinzip. Da gehen wir gleich nochmal mit hinein. Aber das ist ganz grob der Überblick über das sechste Puzzleteil. Und dann sind wir bei dem berühmten und tatsächlich auf meiner Liste in 2025 stehenden Abschnitt, Kapitel 20. Ja. Kapitel 20 aber ist nicht für sich alleine genommen, sondern es geht darum, das ist das letzte Puzzleteil. Das heißt, wir kriegen noch mehr Informationen. Wir gehen nochmal zurück, nicht ganz, sondern an einen bestimmten Punkt. Wir gehen an die Bindung des Satans zurück und dann gehen wir nochmal und zwar bis zum Gericht. Ja? Und zwar bis zum Gericht und dann dem, alles, was das Gericht beinhaltet. Und dann neuer Himmel, neue Erde. Also Kapitel 20 bis 22, das ist das letzte Puzzleteil. Nicht in so weiter Ferne, ja, werden wir uns damit beschäftigen. Und da habe ich tatsächlich viel, viel Zeit auch eingeplant, dass wir da in diesem letzten Kapitel eine Weile bleiben werden, denn da gibt es einige Fragen zu beantworten und einiges anzuschauen, zu klären, neu einzuordnen, weil da herrscht viel, nicht Unwissenheit, sondern auch viel Verwirrung. Ja, viel Verwirrung. Viele Meinungen, viele Auslegungen gibt es zu diesem Abschnitt, vor allem zu Kapitel 20, zu dem berühmten tausendjährigen Reich. Und ich weiß, wahrscheinlich viele von euch haben jetzt 5 oder 6 Jahre, sind wir jetzt im 6. Jahr, 7. Jahr, 7 Jahre drauf gewartet, gute Zahl. Ja? Wie Jakob. Habt ihr gewartet? Bis hier endlich. Ja, aber ich hoffe nicht, dass ihr gleich erstmal die, ja, ja, nochmal 7 Jahre warten müsst, bis ihr das endlich dann bekommt. Nein, da werden wir uns das an miteinander anschauen. Wunderbar, das ist ganz grob das, was uns erwartet in diesem Jahr. Und heute gehen wir nochmal in Kapitel 17 mit hinein. Wir haben begonnen, dass wir uns die ersten 6 Verse angeschaut haben. Warum? Weil in diesen 6 ersten Versen uns diese Hure Babel vorgestellt wird. Okay? Auch da fasse ich ganz kurz zusammen, was wir miteinander angeschaut haben. Und dann wollen wir uns dann wollen wir weitergehen und schauen uns ab Vers 7 und folgende dann heute an. Also die große Hure wird uns vorgestellt, die Prostituierte wird uns hier vorgestellt. Und zwar, ich habe es für mich so überschrieben, die Verführung. Jetzt wissen wir und hoffe, ihr geht damit mir, dass es hier nicht um eine wirkliche Prostituierte geht. Hier handelt es sich auch nicht um eine wirkliche Frau. Das ist auch, das heißt, wir sind wieder im Bereich der Bilder, der Gleichnisse. Und nun wird uns wird etwas mit einem Bild dargestellt, mit einem Gleichnis dargestellt. Jetzt behalten wir diesen Charakter dieses Abschnitts und somit der ganzen Offenbarung immer im Hinterkopf, wenn wir durchgehen. Das heißt, wenn wir durch diese Verse durchgehen und uns dann beschäftigen, wir auch mit dem einen Tier, das kommt, das war und jetzt nicht ist und wieder da sein wird, dann behalten wir das im Hinterkopf, dass wir immer im Gleichnis noch sind, immer noch in einem Bild sind. Wenn wir dann lesen von 5 waren da, 6. ist und der 7. wird noch kommen und für eine kurze Zeit bleiben, dann bleiben wir immer noch in der Disziplin und in der Selbstdisziplin zu sagen, wir sind immer noch in einem Gleichnis. Das heißt, diese Dinge müssen genauso gedeutet werden wie die Frau. Es ist sehr offensichtlich, dass es hier nicht um eine buchstäbliche Frau geht. So geht es bei dem Tier und vor allem um den einen, der noch kommt, auch nicht um einen buchstäblichen Mann. Ja, König oder eben den Antichristen, den viele in diesem einen noch sehen, der kommen wird und für eine kurze Zeit bleiben wird. Das heißt, wir behalten das im Hinterkopf und gehen durch diesen Abschnitt durch und schauen, dass wir diese Bilder, die uns gegeben werden, verstehen, deuten und die geistliche Wahrheit für uns herausarbeiten und an diesen festhalten. Das ist meine Aufgabe. Ich versuche das euch zu tun und ich gebe euch das weiter, im Licht dessen, was der Herr mir gibt, in der Erkenntnis, die ich habe. Und ihr seid mündig auch dieses Jahr und prüft und schaut, ob das sich so verhielt von der Schrift. Ja, genau, so in dieser Weise. Also jetzt, wenn es darum geht, um das Gericht über die Hure Babel, dann geht es darum, dass uns ein Prinzip vorgestellt wird, das diese Welt bestimmt und das diese Welt in den Untergang treibt. Und das letztendlich auch ein Prinzip, eine Geisteshaltung, dass sie auch vernichtet wird. Und diese Geisteshaltung, dieses Prinzip wird uns dargestellt als etwas Verführerisches, etwas was Anziehendes, etwas was in den Menschen etwas hervorbringt, das sie dazu treibt und motiviert, Dinge zu tun und sich da hineinzugeben, begeben und alles zu tun, was sie tun. Das heißt, die Hure, Babel ist ein Prinzip, das die Welt beherrscht. Davon ist hier die Rede. Ich weiß um die Auslegung, dass manche meinen, dass es hier zum Beispiel um die katholische Kirche geht. Und dass manche meinen, dass das hier eine falsche Religion ist oder eine abgefallene Religion. Das heißt, im Gegensatz zu der Braut Christi ist das jetzt die abgefallene Braut, ja, und sie wird gerichtet. Wenn man dieses, wenn man sich auf das einlässt, dann kann man das natürlich das alles da drin sehen. Das ist gar kein Problem. Und das ist immer die Gefahr, dass man, wenn man ein Konzept annimmt und dass man das dann hineinlegt und dann findet man das. Wirklich, man findet Dinge, die man will. Ja? Und das sind, darum funktionieren auch so viele Auslegungen. Wisst ihr warum? Weil wir hier in Bildern reden, in Gleichnissen reden und du kannst vieles in die Gleichnisse hineinlegen. Ich deute es so. Kennt ihr so diesen Unterricht in Kunst in der Schule? Schaut euch das Bild an. Was fühlst du? Was siehst du? Ja, natürlich. Der eine sieht das, der andere das. In seiner Stimmung, in seiner Lage, in seinem Kontext, in seiner... Jeder wird etwas anderes sehen. Ja? Und dann ist er, funktioniert natürlich so, ja, das soll mit Absicht so sein. Jeder soll sich darin finden. Das ist deine Wahrheit, das ist deine Wahrheit, deine Wahrheit. Und genauso oft wird es auch mit der Offenbarung gehandhabt, mit der Offenbarung Gottes an uns. Und dann geht man dahin, ja okay, das ist halt was für dich wichtig ist. Und das entdeckst du, hey, wir müssen uns stehen lassen und miteinander in Liebe begegnen und dann ist okay. Ja, so wird der Glaube dann definiert. Das ist aber, also wenn Gott so zu uns reden möchte, so, schwierig, schwierig. Dem Auftrag des Apostel Paulus nachzukommen, du aber bleibe in der gesunden Lehre. Du aber bleibe in dem. Ja, in was bleiben wir? Der andere so, der andere so, der andere so. In was sollen wir bleiben? Gegenüber was sollen wir treu sein? Wo sollen wir ausharren, wenn das alles so subjektiv ist und die Wahrheit eben nicht fest? Das geht nicht. Also es, von daher eben geschuldet dem Charakter der Offenbarung und eben der Gleichnisse und der Bilder macht es eben die Gefahr so groß, dass man vieles hineinlegen kann. Und nochmal, und das ist, ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen, ich habe es mal für mich selbst durchgedacht. Was ist, wenn es hier zum Beispiel die falsche Religion beschrieben wird? Ich könnte es durchspielen. Ich könnte Ihnen verschiedene Hinweisen aufzeigen, okay, die falsche Religion verkauft sich an die Welt und die Welt liebt sie erstmal und am Ende werden sie sie hassen und sie töten. Ja, die katholische Kirche kaputt machen. Ja. Können wir das, du kannst diese Dinge darin sehen und du kannst sie auch dementsprechend auslegen. So wird sie auch getan. Nur ist die Herausforderung für uns, das nicht nur im Kontext der Offenbarung zu sehen, sondern auch in einzelnen Aussagen, passt das oder passt das nicht. Und das ist die Kunst oder die Weisheit, die es braucht. Und ich möchte euch zeigen, warum es einfach nicht passt, inwieweit es nicht funktioniert und warum ich davon überzeugt bin, dass es hier nicht um die... Ich will es mal so sagen, wenn man es allgemein sagt, es geht um eine Religion, dann würde ich sagen, ja. Denn die Gesinnung der Welt ist eine Religion. Und genau das ist der Punkt, das ist die Unzucht. Das ist der Götzendienst und der Gräuel, der hier bestimmt. Das bedeutet, dass wenn der Mensch nicht Gott als Mittelpunkt hat, nicht ihn als die Quelle des Lebens, nicht er sein Reichtum und seine Genugtuung und all das ist, worauf er lebt und von dem sich abhängig macht, sondern irgendetwas anderes, dann ist das Götzendienst, aber damit ist es auch Religion. Und Menschen haben ihre Religion. Und die muss sich nicht immer christlich verkleiden oder islamistisch oder buddhistisch oder wie auch immer in den Weltreligionen. Und darum glaube ich, hier geht es nicht um Weltreligionen. Es geht auch nicht um die christliche Religion, die falsch ist, die dann... Sondern hier geht es um eine Religion der Welt. Das heißt, die Menschen hängen ihr Herz da dran und ihr Leben da dran. Und genauso wie in dem Glauben, auch in unserem Glauben, wir eine Gesinnung haben. Die Gesinnung Christi. Und diese Gesinnung Christi bestimmt uns in unserem Verhalten, im Umgang miteinander, in dem, was wir glauben, was wir nicht glauben, was wir tun, was wir nicht tun. Und genauso gibt es eine Gesinnung der Welt. Und das ist die Religion der Welt. Geht man in ein Stadion, die haben eine Religion, das wisst ihr, gell? Die beten, bitte, bitte, bitte. Ja. Sie singen, Choräle, sie haben ihre Rituale. Ich war einmal da, ich dachte, wo war sie im A-Block in Stuttgart? Hat man uns alle Karten geschickt, sind wir da rein. Ich dachte, wo bin ich hier gelandet? Abgesehen davon, dass ich Bier die ganze Zeit auf mich gekippt bekommen habe. So, wurde getauft. Mann. Also und du stehst wirklich da und du denkst, ich kann mir vorstellen, dass so sich manche anfühlen, die zum ersten Mal in den Gottesdienst kommen. Alle wissen, was passiert, nur du nicht. Ja? Alle kennen die Abläufe, die stehen zur richtigen Zeit auf, setzen sich zur richtigen Zeit. Man muss nicht mal sagen, wir beten, lass uns aufstehen. Das wisst ihr doch alle eigentlich, oder? Alle zack, zack, alles läuft. Nach dem Rhythmus, alles so. Also eine Religion für sich. Und das ist nur ein Beispiel. Das ist Welt. Und davon gibt es so viele Prinzipien. Bestimmte Abläufe, bestimmte Mechanismen, bestimmte Gesinnung, bestimmtes Verhalten wird durch eine Geisteshaltung geprägt. Das ist Welt. Darum sagt die Schrift und definiert die Welt auf drei Grundprinzipien, oder? Ihr kennt sie? Genau. 1. Johannes, Kapitel 2. Das ist Begierden der Augen, des Fleisches und Hochmut des Lebens. So bricht Johannes es runter und sagt, das ist eine Gesinnung, das ist Welt, das ist, was die Welt bestimmt, was die Welt ausmacht. Und das ist die Hure Babel, das nach meinem Verständnis. Jetzt schaut mal, ist jedes Land katholisch? Ist jeder König, ist jede Regierung katholisch? Nein. Ist jeder Mensch katholisch? Ist jeder Bewohner der Erde katholisch? Nein. Darum haben wir Weltreligionen, verschiedene. Aber von der Frau, von der hier beschrieben wird, über wen hat sie Einfluss? Schaut mal Kapitel 17, Vers 18. Da heißt es, und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Nicht nur über Europa, über das christliche Abendland, sondern über die Könige der Erde. Lies mal mit mir Vers 15, wird es klarer definiert. Und er spricht zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Was letztendlich eine andere Umschreibung für ist, für alle Menschen, für die ganze Erde. Völker, Völkerscharen, Nationen, Sprachen, sie beherrscht alle, egal welcher Religion, egal welcher Kultur, egal welcher Nationalität, egal welche Sprache man spricht. Versteht ihr, das Bild, das was uns gezeigt wird, es gibt ein dämonisches, ein teuflisches, geistiges Prinzip, das diese Welt beherrscht. Und zwar spielt keine Rolle, wo und wann, bei wem, es beherrscht alle. Und es kontrolliert alle. Und das nennt die Bibel Welt oder die große Stadt oder die Hure Babel. Warum wird aber diese Stadt als Hure Babel beschrieben? Noch einmal, weil sie so verführerisch ist. Wer von euch ist gerne arm? Wer von euch sagt, ich leide gerne Hunger? Ich habe gerne nichts? Niemand. Das ist ja die Verführung. Jeder braucht etwas, das bestimmt die Welt. Es beginnt bei den Grundnahrungsmitteln, bis bei den Grundbedürfnissen, bis dahin in unserem Luxusleben und dann je nachdem. Und wir würden lügen, wenn wir sagen, hey, wir sind dafür nicht anfällig, oder? Wirklich, das wäre sehr naiv zu behaupten. Wir haben damit kein Problem. Wir leben permanent in dieser Welt und sind konfrontiert damit. Und das ist das Prinzip. Sie ist eine Verführerin. Sie ist verführerisch. Und die Verführung ist nicht offensichtlich. Sie ist so subtil, dass man einem in der Werbung verkauft bekommt, das ist unbedingt, was du brauchst, sonst funktioniert es einfach nicht. Und so banal das auch klingen mag, es genauso funktioniert es. Das sind die Prinzipien der Welt. Uns wird etwas suggeriert, es ist gut, es ist notwendig, es ist wichtig. Es sind Grundbedürfnisse und vor allem, du hast Anspruch darauf und du musst es dir auch holen. Und das ist so, in dieser Art und Weise wird uns diese Welt dargestellt. Sie wird aber uns auch als Prostituierte und somit in ihrer Gräuel, Unzucht und all diesen Begriffen dargestellt. Warum? Weil das eben im Gegensatz zu der Anbetung Gottes ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir unser Herz eben an das hängen und das unser Denken bestimmen, wenden wir uns von dem Herrn ab und vertrauen nicht, dass er für uns sorgt, dass er unser Brot ist, dass er unser Wasser ist, dass er unsere Bedürfnisse stillt. So, dass, wir vertrauen ihm nicht. Wenn er es tut, sagen wir Danke, aber wenn wir dann in der Wüste sind, dann, Herr, aber hallo, ja, wird Zeit, wir haben ja Anspruch drauf. Und das ist immer wieder, da zeigt sich das. Und darum heißt es auch, darum ist auch die Rede von eben von Unzucht. Und die Gemeinde ist permanent damit konfrontiert und die Verführung da ist. Erinnert ihr euch, geht mal mit mir in Offenbarung 2 noch einmal, ganz kurz. Wir sind in den Sendschreiben und uns wird sofort dieses Prinzip vorgestellt. Zuerst mal in der Gemeinde Pergamon wird dieses Prinzip der Nikolaiten dargestellt. Schaut mal Kapitel 2, nur als Beispiel, nur ganz kurz, Vers 14. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche hast, welche die Lehre Biliams festhalten. Wir kennen Biliam, gell? Was ihn antrieb. Was war seine Motivation? Was wollte er unbedingt haben einfach? Geld. Er war bereit, alles zu tun für Geld. Das ist diese Gesinnung. Darum geht es bei dem Biliam. Und dann heißt es weiter, der den Balak lehrte, eine Falle für die Söhne Israels hinzustellen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben, so hast auch du solche, die in gleicher Weise wie die Lehre der Nikoliten festhalten. Also du hast in der Gemeinde, in Pergamon, gibt es welche, die diese Gesinnung anfangen anzunehmen. So nicht viele, aber es sind welche da, die leben in dieser Gesinnung. Und wenn es heißt, Unzuchten, Götzen opfern, dann müssen wir nicht automatisch dann an einen Götzentempel denken und Hurerei und zu einer Prostituierte gehen. Das ist nicht hier, wir sind hier in den Bildern. Das heißt, in der Gemeinde gibt es welche, die ihr Herz an diese Welt hängen. Und das ist ein wichtiger ist als Gott selbst. Das steigert sich in Thyatira. Da lernen wir dieses Prinzip, da wird uns als Frau dargestellt. Ja. Und jetzt lesen wir Vers 20 im gleichen Kapitel. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Propheten nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Also da ist mehr passiert. Da waren zuerst welche da, die in der gleichen Gesinnung diese Gesinnung hatten in der Gemeinde und man hat sie toleriert. Jetzt wird als aktiv gelehrt. Gelehrt, das ist es, das wird zu einer Geisteshaltung. Und wird proklamiert, dass die Kinder Gottes in dieser Weise leben. Und dann heißt es, und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tut und will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Und so weiter. Also auch das findet Eingang in die Gemeinde. Ihr erinnert euch, vor vielen Jahren, aber das ist der Ausgangstext, oder da starten wir in der Offenbarung. Das ist, uns wird die Gemeinde vorgestellt und der Kampf gegen sie, gegen das Lamm. Und um was geht's? Das Prinzip der Welt nimmt Fuß, findet Eingang in die Gemeinde, findet Eingang in die Gesinnung der Kinder Gottes und das beeinflusst sie. Das bringt dazu, dass letztendlich in der Gemeinde nicht viele da sind, die wirklich dem Herrn nachfolgen. Und er sagt, ich habe welche, aber nicht viele mehr da, aber ich habe welche. Und bis dahin, dass es heißt, du hast zwar den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Und schaut mal an die letzte Gemeinde in Laodicea, auch das kennen wir mittlerweile gut. Was macht sie aus? Schaut mal, Vers 17. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und nichts weißt, dass du Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Sie hat auf ihr Reichtum gesetzt. Sie hat alles. Sie hat alles. Hochmut, oder? So, und Jesus sagt, nein, 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 nein. Also da merken wir, dass Laodicea, von der er dann sagt, hey, ich will, die ich züchtige, die ich liebe und er reinigt sie. Aber das, was ich damit deutlich machen möchte, wenn wir am Anfang in den Sendschreiben die Gemeinde vorgestellt bekommen haben und ihre Kämpfe, dann lesen wir hier, von welchen Kämpfen da die Rede ist, von welcher Unzucht, von welchem Götzendienst, von welchem Gräuel die Rede ist. Und letztendlich, und das ist die gute Nachricht, warum handelt das Lamm Gottes so, wie er handelt? Warum verwendet er sich wie ein Hohepriester für die Braut und ist inmitten der sieben Leuchter? Weil er all das in ihr sieht und er heiligt und reinigt sie. Um was zu tun? Um das alles zu vernichten, oder? Das heißt, wenn wir wissen wollen, wie reinigt er die Gemeinde, dann lesen wir hier in dem sechsten Puzzleteil, er vernichtet diese Gesinnung. Er vernichtet diese Welt, die gottfeindliche Welt, damit die Braut frei davon ist, gereinigt davon ist. Deswegen ist es so schön, an einem Ort zu sein, wo diese Welt nicht mit dieser Gesinnung permanent auf mich einströmt, oder? Könnt ihr euch, es ist eine schöne Welt. herrliche Welt. Und darauf läuft es hin. Und das heißt, aber er muss diese Welt vernichten. Und darum heißt, weinet nicht. Geht raus aus ihr. Hängt nicht an ihr. So, das ist, was ich euch damit sagen möchte, ist, wir reden hier über Dinge, die uns am Anfang noch nicht klar waren. Wir haben nur von dieser Versuchung gehört, von der Verführung gehört, von dieser Unzucht gehört. Aber was, wie, warum? Hier bekommen wir einfach wirklich viel Zeit, uns das anzuschauen. Was hat die Gemeinde so angegriffen? Und was kam und kommt mehr und mehr und mehr in die Gemeinde? Ich habe das schon mal gesagt, deswegen sage ich es nochmal ganz kurz, damit diese Dinge einfach verlinkt und irgendwo in unserem Denken verankert werden. Immer und immer wieder diskutiere ich oder rede ich oder ich sehe ich Gemeinden, die glauben, dass sie ihre Gemeinde nach den Konzepten dieser Welt bauen sollen. Und sie denken, nur weil in der Welt es funktioniert, so muss auch Gemeinde funktionieren. Das heißt, in der gleichen Gesinnung, was Werbung anbelangt, was Aktivitäten anbelangt, was Präsentation anbelangt, was Inhalt anbelangt. Sie denken, wenn wir die Welt gewinnen wollen, müssen wir so sein wie die Welt und holen die Welt in die Gemeinde. Das ist ein Problem. Und verstehe nicht, aber das ist genau das, was Götzendienst ist. Ein Gräuel vor Gott ist. Und sie verstehen das nicht. Warum? Es funktioniert doch. Ich sage auch, die Reihen werden voll, solche Gemeinden wachsen, aber nicht, weil da Wiedergeburt stattfindet. Die wachsen, warum? Weil die Welt da hineinkommt, dann wächst es. Und das sage ich noch einmal, Friedhöfe wachsen auch. Also von daher ist das kein Indiz für Segen. Ja? Das ist so. Das ist im Gegenteil, das ist dann traurig. So wird uns diese Frau in dieser Weise als Verführerin dargestellt. Und schaut mal, und das ist das Nächste, was uns gezeigt wird, Vers 3. Und er führte mich im Geist hinweg, und dann merken wir, das sind geistliche Bilder, nicht buchstäblich, im Geist hinweg. Geht zurück, genau, von Markus 17, Vers 3. Er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästerung war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Okay? Also jetzt sofort, uns wird die Frau vorgestellt und was uns klar gemacht wird, es gibt eine Verbindung, zwar Frau und Tier, das gehört zusammen. Diese Dinge sind nicht zu trennen. So, das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Jetzt verstehen wir, okay, es gibt eine Frau, keine buchstäbliche Frau. Es gibt auch ein Tier, es ist kein buchstäbliches Tier. Wir haben uns mit diesem Tier schon mal beschäftigt, oder? Schaut mal Kapitel 13 noch, ganz kurz. Vers 1. Und ich sah aus dem Meer, und die Wasser, an denen du sitzt, sind Völkerschaften und so weiter, ja, Sprachen, Völkermeer. Ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Merkt ihr das? Das ist ja das Gleiche, was wir gerade in Vers 3 gelesen haben. Also das ist das gleiche Tier. Die Frau sitzt auf diesem Tier, das aus dem Völkermeer kommt. Und dann heißt es von diesem Tier, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und die 10 Diademe auf seinem Köpfen, Namen der Lästerung. Seht ihr? Genau das Gleiche haben wir gelesen. Das heißt, das, was wir haben, ist ein Rückgriff auf Kapitel 13. Gut, haben wir schon studiert. Verstehen wir, um was es geht. Das heißt, hier wird uns gezeigt, und wir haben gesehen, das sind Reiche. Und zwar nicht irgendwelche Reiche, ein Zusammenschluss von Reichen. Deswegen ein Tier, aber mit vielen Tieren dargestellt. Das heißt nicht wie damals zum Beispiel nur der Bär oder der Löwe für ein Reich, dann wie Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, sondern für einzelne, sondern diese Tiere sind zusammen. Das heißt, dieses Reich besteht aus mehreren Königen, aus mehreren Reichen, aber ist ein Zusammenschluss, darum so mächtig und so stark. Wichtig für uns, um später das Tier richtig einzuordnen. Auch da geht jetzt nicht darum, dass wir versuchen zu sagen, okay, welches Reich? Tut sich Medo-Persien mit Griechenland zusammen oder was? Oder Rom mit... Nein, es geht um ein Prinzip. Wir sind in gleichen geistlichen Bildern. Jetzt wird uns Folgendes gesagt. Die Frau sitzt auf diesem Tier. Was ist das Bild? Man könnte auch sagen, sie reitet es, oder? Nicht im Sinne von, wie nennt man das, Rodeo? dass das Tier permanent sie runterkicken will, sondern es ist eine Symbiose. Sie bilden eine Einheit, das ist ein Dressur, das ist ein gutes Bild. Ja. Das heißt, das Bild ist folgendes, diese Frau bestimmt und lenkt dieses Tier. Da, wenn wir verstanden haben, es geht um eine Gesinnung, es geht um eine Haltung, dann wird uns gesagt, was bestimmt und lenkt und treibt diese Reiche der Welt an? Was ist die Gesinnung? Woher kommt diese Gesinnung? Und wir wissen von dieser Hure Babel. Das heißt, das, was die Könige, das, was die Herrschaften, das, was die Reiche antreiben, bestimmt, ist ein Grundsatzprinzip. Und dieses Prinzip heißt Welt. Und die Gesinnung der Welt. Begierden der Augen, des Fleisches, Hochmut des Lebens. Das treibt dieses Tier an. Diese Frau verführt permanent dieses Tier, bestehend aus verschiedenen Königen, verschiedenen Reichen, im Zusammenschluss, treibt an, dass das Tier das tut, was die Frau will. Es bringt sie dazu, es verführt die Könige. Lies mit mir Vers 2 noch. Eigentlich ist es Vers Kapitel 17, Vers 1. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Da haben wir diese Völkerschaften, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und die Bewohner der Erde. So, die treiben mit ihr Unzucht. Also sie verführt sie, die Könige der Erde, die Menschen der Erde, und sie treiben Unzucht mit ihr. Sie tun das. Und das ist, was uns gezeigt wird. Schaut mal, nicht so spektakulär. Es ist etwas, was gegenwärtig ist, und zwar schon immer war, sein wird, und aber, das Gute ist, vergehen wird. Es ist ein Prinzip, das immer diese Welt bestimmte. Von Anfang an wird uns in der Bibel dieses Prinzip als Babel dargestellt. Lasst uns zusammenbleiben, Ziegelsteine brennen, Mörtel machen, eine Stadt bauen, einen Tempel bauen. Lasst uns, wenn wir bleiben, eins, viele zusammen, daran sind wir stark. Das ist ein babylonisches Prinzip. Das wird aber bestimmt von wem? Von einer Hure Babel. Das ist die Geisteshaltung, die sich immer und immer und immer wieder... Warum schließen sich immer Völker in Unionen zusammen? Warum machen sie das? Warum immer alle diese Zusammenschlüsse? Wie nennt man das? Okumenen, Unionen. Woher kommt das Ganze? Weil man denkt, ich bin allein, ich bin klein, ich kann nichts. Wir als kleines Land, wir als kleines Volk, wir als kleines Dorf, was können wir schon? Aber wenn wir uns mit jemandem zusammenschließen, dann sind wir stärker. Wir haben größere Ressourcen, größere Möglichkeiten, der Markt wächst und so. Versteht ihr das, ja? Marktwirtschaft. Also Zölle abschaffen, all das. Wenn wir uns zusammentun, hey, dann geht's uns gut. Das ist Hure Babel. Das bedeutet, warum ist es aber Götzendienst? Warum ist es so? Weil Gottes Prinzip ist nicht, in der Größe ist die Kraft. In der Schwachheit. Alle sagen, lass uns zusammentun, eine Stadt bauen, Babel. Gott nimmt sich einen Mann raus, Abraham. Einen. Versteht ihr? Dann sagen sie, lasst uns eine Stadt bauen und uns einen Namen machen. Richtig? Gott nimmt Abraham und sagt, und ich will dir einen Namen machen. Das ist der Unterschied. Hier, ich mache etwas und ich brauche viele dazu. Das ist Welt. Gottes Gesinnung ist aber, ich mache, das sagt Gott. Und ich gebrauche dich, kleinen, schwachen, armen, unzulänglichen Sünder, und mach was draus, weil die Ehre bekommt dann ich, sagt der Herr, und ich gebe meine Ehre niemand anderen. Aber so bekommt die Ehre der König, das Reich, der Herrscher. Und dann steht eben König von Babel auf seinen Mauern und sagt, meine Hand und meine Stärke hat das nicht alles gemacht. In dem Moment, ein Klaps auf den Hintern, zack, von der Mauer runtergefallen auf die Wiese und zum Grasfressen verdammt. Gedemütigt. Warum? Genau, das hat nicht meine Hand, meine Stärke, mir all das geschaffen, weg von Gott, weg von der Abhängigkeit. Und da ist natürlich, und das wissen wir, im Reichtum, in der Genügsamkeit, in all dem ist unsere Abhängigkeit von Gott nicht sehr groß. Da, wenn es uns gut geht, wozu brauchen wir dann Gott, gell? Wir beten und brauchen ihn nur, wenn wir es selber nicht können. Dann sagen wir. Das ist aber Religion. Und das ist auch, was immer die Botschaft ist. Wir lieben Gott um Gottes Willen, um seiner selbst Willen und nicht, weil er nur für uns etwas tut. So, wir lieben auch, wenn es uns schlecht geht. Wir lieben ihn. Wir bleiben bei ihm, auch wenn wir nichts haben. Der Herz gegeben. Letzt genommen, ich habe gelernt, mit viel, mit wenig umzugehen. Das sind die letzten Einheiten, deswegen muss ich schnell weiter. Ich merke, ich wiederhole mich. Aber ihr versteht das Prinzip, ja? So in dieser Weise wird sie uns vorgestellt. Und wenn es heißt, dieses Team mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, dann erinnere ich euch nur ganz kurz daran, weil wir das alles durchbuchstabiert haben, dann zählen wir nicht. Wir verstehen das. Hier wird uns gezeigt, ein Zusammenschluss der ganzen Macht. Ein Zusammenschluss wie zum Beispiel 7 Tage der ganzen Schöpfung. Genauso 10, vollständig, vollkommene Macht. Hier wird uns dargestellt, dass dieses Tier als die vollständige, vollkommene weltliche Macht. Und die bedeutet übrigens nicht nur an einem Ort konzentriert, sondern das bedeutet alle Reiche der Welt, alle Mächte der Welt, alle, die kamen, die sind und übrigens auch noch kommen, auch wenn sie nur für eine kurze Zeit bleiben werden. Auch all diese, sie reitet sie alle. Sie bestimmt sie alle. Das müssen wir verstehen. Es wird kein Reich kommen, das ihrer Versuchung und ihrer Verführung nicht widerstehen kann. Selbst wenn sie sich sagen, wir sind sozial. Wir sind eine Demokratie. Es geht um uns, dass jeder Einfluss einnimmt, dass jeder was bekommt. Wir sind Kommunismus. Nicht das Individuum, allem Kollektiv und all diese Gesinnungen und die einen kämpfen für Demokratie, die anderen für Kommunismus, die anderen für Sozialismus, Nationalismus, versteht ihr? Und für was kämpfen wir? Und wenn ich merke, dass Christen dafür kämpfen, dann geht mir wirklich, verstehen wir nicht, dass das Prinzipien der Welt sind? Und sie sind alles getrieben und motiviert von der Hure Babel. Ganz ehrlich, sie können alle daherkommen und sich so sozial darstellen. Aber es gibt kein Weltreich, in dem nicht Korruption, in dem nicht Selbstbedienung, in dem nicht Begierden, das treibt die Menschen, die können nach außen. Überraschung, auch das Deutschland. Das Supersoziale. Und Österreich und Schweiz auch. Auch wenn alle in die Schweiz wollen. Und Polen, was anscheinend besser ist als in Deutschland. Und Russland und Ukraine und China. Ja, auch China. USA. Spielt keine Rolle. Denn es heißt, alle Könige der Erde. Alle werden von diesem Prinzip getrieben. Und wenn du aber jetzt sagst, aber das ist gut, das ist nicht gut, das ist besser, das ist schlechter. Dann hast du nicht verstanden, dass alles schlecht ist. Es verkauft sich nur anders. Das ist, was uns hier gezeigt wird. Und das alles übrigens vergeht. Es wird nur ein Reich bleiben. Schaut mal, wenn ihr mit dem Jakobusbrief kurz aufschlagt. Jakobusbrief, Kapitel 4. Jakobus fasst dieses Prinzip so zusammen. Ab Vers 1. Dem funktioniert's? Wunderbar. Woher kommen Kriege und woher kommen Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Das heißt, das Prinzip, warum all das? Weil man sich Dinge holt auf eine Art und Weise, die nicht gut ist. Man will haben und dann kämpft man dafür. Und dann führt man letztendlich Krieg, weil der andere es nicht abgeben will. Und jetzt sagt er aber, und wieso habt ihr es nicht? Weil ihr nicht bittet. Wen bittet? Den Herrn. Und selbst wenn ihr mal bittet, warum bittet ihr? Ja, das ist egoistisch. Darum übrigens habt ihr es auch nicht. Was Jakobus macht, er zeigt ein Prinzip auf. Ihr wendet euch nicht zu Gott in einer wirklich geistlichen, gottesfürchtigen Haltung, sondern ihr seid absolut selbstsüchtig. Ihr werdet getrieben vom Prinzip der Welt. Und das führt zu Kriegen, das führt zu dem, was in der Welt einfach passiert. Und dann sagt er weiter, Vers 4, ihr Ehebrecherin, merkt ihr das? Wir können eine andere Beschreibung für Huren. Daher die Sprache, nochmal, versteht ihr, es geht um ein Bild, es geht um die Sprache. Und das sind noch nicht die Frauen damit gemeint, gell? Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Feindschaft der... dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Versteht ihr, warum Jakobus das hier? Er redet jetzt und zeigt ein Prinzip auf. Entweder bist du Freund der Welt und lebst nach Prinzipien der Welt, dann ist automatisch Feindschaft Gott gegenüber, weil das sind zwei entgegengesetzte Prinzipien von der Gesinnung. Oder du bist Freund Gottes, dann ist aber die Welt für dich. Das ist auch, was Johannes sagt. Entweder wer die Welt liebt, liebt Gott nicht. Ihr könnt nicht die Welt und Gott zeitgleich lieben. Das funktioniert nicht, weil die sind entgegengesetzt. Diametral. Hab gelernt. Geübt. In der Winterpause. Karteikarten muss ich mir echt anlegen. Herr Nico, das ist ein guter Tipp. Also, ich belasse es mal dabei. Ich merke, das sind diese Dinge, die da aufgegriffen werden. Das sind die Prinzipien, die immer wieder angesprochen werden. Und dann sagt Jakobus, wendet euch Gott zu. Wascht eure Hände. Trauert. Tut Buße. Weint. Wendet euch Gott zu und dann wird der Teufel von euch fliehen. Das ist das Prinzip. Wendet euch Gott zu. Das heißt, weg von der Welt, weg von der Hurebabel, weg von der Welt. Wendet euch Gott zu. Das ist die Geisteshaltung, die Jakobus fordert. Wir gehen zurück zur Offenbarung, Kapitel 17. Also wir haben zusammengefasst, wir haben die Darstellung der Welt und wenn wir von der Welt reden, von dieser verführerischen Welt, dann wird sie dargestellt. Sie wird dargestellt als Reichtum. Ich habe es einfach zusammengefasst, Reichtum. Das ist, was die Welt antreibt. Das bestimmt Entscheidungen. Ganz ehrlich, prüfen wir uns. Auf welcher Grundlage entscheiden wir, was wir tun, nicht tun, was wir machen, nicht machen. Wie oft spielt eben Geld eine Rolle? Ja? Schaut mal, mache ich das, was mir so Freude bereitet und was ich den Herrn, wo ich den Herrn verherrlichen würde, oder mache ich das, was mir Sicherheit, Rente, Geld und Wohlstand bringt und den Herrn vielleicht aber dadurch auch verherrlicht? Jesus, dann könnte ich für dich so viel machen. Ich war sehr jung, sehr dumm. Ich bin nicht mehr jung, aber trotzdem dumm. Und dann kam in unsere Post ein Flyer, nicht Flyer, sondern ein Brief von Lotterie irgendwas. Und ich gucke mir an, keine Ahnung, was war. Die Chance zu 1 Million, damals D-Mark noch, also sehr alt, ja, also sehr jung ich. Und dann, und ich weiß, ich habe das bei mir an meinem Schreibtisch hingeklebt und habe gesagt, oh Herr, ich würde es der Gemeinde die Hälfte geben. Die Hälfte. War ich bereit. Und da 500.000 kann man auch was machen, gell? Und nicht die Hälfte. Hey, Junge. Puh. Der Herr muss gelacht haben im Himmel. Mit den Engeln zusammen. So, als ob er das erhört. Ja? In euren Lüsten wollt ihr es vergeuden und du sagst hier, und das ist so ein Alibi. Absolutes Alibi. Jesus, wenn wir so groß werden würden, wenn wir die Ressourcen, was könnten wir nicht alles für dich tun? Wenn es so wäre, glaubt ihr, der Herr wird es nicht geben? Herr wird es geben, und zwar über Maß. Über Bitten verstehen, aber darum geht es nicht. Auch will er so nicht verherrlicht werden, als ob... Ich habe eine liebe Schwester besucht und saß da, und sie kann nichts mehr. Immer weniger, Johanna, hi. Immer weniger. Und ich sage, die größte Verherrlichung ist nicht, dass man sieht, was man tut. Es ist die Geisteshaltung in der Schwachheit, in der Anbetung Gottes. Die Engelwelt steht da und denkt, die kann das nicht fassen. Wie kann dieses Kind, das Gottes, das immer weniger an dieser Welt teilhat und auch Gott verherrlichen kann durch Dinge wie Singen, wie Klavier spielen, wie in Gottesdienst gehen, wie helfen, aber am Herrn bleibt in dem Leiden. Wie kann dieses Kind so Gott verherrlichen? Das ist Lobpreis. Und zwar in einer unsichtbaren Welt. Und die ist weit größer als die sichtbare. Weit größer. Wir sehen sie halt nicht. Wir haben ein anderes Verständnis dafür. Warum? Weil wir von dieser Welt geprägt sind. Und das findet ein in unser Denken, in unser Verhalten. Also, nach einer Weile habe ich gemerkt, Gott will das Gebet nicht erhören, das Ding landet im Müll. Weil ich gemerkt habe, ich denke die ganze Zeit nur an dieses blöde Lotto los. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Nicht viel, wirklich. Aber war auch sehr unreif. Was bestimmt unsere Entscheidungen, Wahl für Berufe? Ganz ehrlich, wir müssen nur ehrlich zu uns gegenüber sein. Dann hätten wir so viel Grund zu Demut und zu Buße. Ganz ehrlich, wenn jetzt unsere Kinder, ich sag's, Entscheidung treffen müssen, Studium, Schule, Beruf, wo findet dieses, wie kannst du Gott dadurch verherrlichen, Platz? Als dann, oh, das ist eine gute Sicherheit, also wenn du, keine Ahnung, da und da gehst, ich weiß es doch selber, man will ja nur das Beste für sie, gell? Ich rede nicht einfach so und über, sondern ich rede als Vater, ich rede als Mann, als Mensch, ich weiß an all diesen Dingen. Aber es geht nicht darum, was wir wollen, sondern Herr, was ist dein Wille? Wie und wodurch soll ich dich verherrlichen? An welchem Platz, an welchem Ort, mit wie viel Geld, mit viel oder mit wenig? Seine Gesinnung einnehmen. Die Hure ist hier die Verführung des Reichtums. Das ist das Reichtum. Liebe Geschwister, treibt die ganze Erdbevölkerung an. Reichtum. Treibt sie an. Fertig. Deswegen wird sie so beschrieben, bekleidet mit Scharlach, mit übergoldet, mit Gold, mit Edelstein, mit Perlen. Das ist eine Umschreibung von Reichtum. Sie ist sehr wohlhabend. Gehen wir weiter. Schnell. Wie kommt sie zu diesem Reichtum? Schaut mal, es wird uns gezeigt, die wird beschrieben, Unmoral, Gräuel, Unreinheit, Unzucht. Das geht einher. Das ist, was sie darstellt, was ihr Wesen ist. Vers 4 heißt weiter, in ihr goldenen Becher, in ihrer Hand voller Gräuel und Unreit und ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Das heißt, das entspringt. Darum ist die Erde so, wie sie ist. Darum sind die Bewohner der Erde so, wie sie sind. Darum tun die Könige der Erde das, was sie tun. Weil sie reicht ihnen permanent diesen Becher und der ist voller Gräuel. Sie trinken das und das macht was mit ihnen. Das bestimmt ihr Denken. Sie torkeln dann in ihren Unreiner, die torkeln und stürzen. Warum? Sie gibt ihnen das zu trinken. Das heißt, das nehmen sie permanent in sich auf. Das macht sie aus. Und dann sagt die Schrift, es ist ein Geheimnis. Versteht ihr? Warum ein Geheimnis? Es ist nicht offensichtlich. Nochmal, wir kommen in ein Land, in dem alles da ist, was man... Wir kommen aus Russland nach Deutschland, damals. Ich habe immer gehört, auf den deutschen Straßen gibt es keinen Müll. Ehrlich, habe ich gehört. Vielleicht war es mal so, keine Ahnung. Ich dachte, boah, und ich komme aus einem Dorf, ey. Da lag alles neben der Straße. Also da gab es keine Müllhalde in dem Sinne von, also Mülleimer, Tonnen. Da war halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ihr groß geworden seid. Da, wo ich groß geworden bin, puh. Ich sage, in den Flüssen schon tote Schweine und Hunde und alles Mögliche. In ein Land zu kommen, wo das alles sauber, ordentlich, ist es gut? Ja? Ich fahre vorbei an der Roten Kreuz-Container und denke, Junge, was? Da wird ja alle Müll abgeladen. Denke ich, da rege ich mich auf als Deutscher. Ordnung, Gründlichkeit. Und dann fahre ich Kaugummi. Ja. Gell? Ein Prinzip. Dieses Prinzip ist ein Geheimnis. Das heißt, es muss offenbart werden. Das, was jetzt passiert, ist Folgendes. Das, was für uns in vielen Dingen selbstverständlich ist, was zu unserem Alltag und unserem Denken gehört, das Prinzip der Welt, wird jetzt entlarvt. Wird offengelegt. Wisst ihr, was passiert, als Johannes diese Frau sieht? Was macht er? Er sagt nicht, Katastrophe. Er wundert sich mit großer Verwunderung und sagt, warum ist das böse? Vers 6, Und ich sah die Frau trunken von, und ich sah die Frau trunken von Blut vom Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sah, mit großer Verwunderung. Was verwundert ihn? Über was wundert er sich? Warum ist jetzt Johannes auf einmal erstaunt? Übrigens, er hat schon so viel gesehen. Was ist seine Verwunderung? Über die Frau. Hat er noch nie so eine Frau gesehen? Wundert er sich über die Verbindung zum Tier, dass diese Frau das Tier reitet? Wundert er sich, dass diese Frau so eine große Verführung und Unzucht ist? Wundert er sich über die verführerische Macht, die dahinter steht? Wundert er sich darüber, dass diese Frau Feindschaft gegen Kinder Gottes ist? So, das sind die Fragen, die ich habe. Also warum, was ist seine Verwunderung? Wenn ihr jetzt Vers 17 aufschlagt, und wir kommen jetzt zu dem nächsten Abschnitt. Das scharlachrote Tier, die Verführten. Wir haben uns jetzt die Verführung angeschaut. Das ist die Frau. Ab jetzt, Verse 7 bis 18, also bis ans Ende vom Kapitel, werden uns die Verführten dargestellt. Und das ist, glaube ich, die Entlarvung und zeigen, was ist, warum brauchen wir uns da nicht wundern? Was war die Verwunderung des Johannes? Schaut mal, in Vers 7 heißt es, und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Warum? Und dann geht er hin und sagt, ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt und die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Ja? Das heißt, er verwundert sich über das, was jetzt uns gezeigt wird. Ich will, dass du dich darüber nicht verwunderst. Warum verwunderst du dich? Ich will es dir zeigen. Also Johannes sieht dieses Bild und das Schöne ist, er versteht es nicht sofort. Und wie gesagt, weil es eben so verführerisch ist. Weil es so, wie kann es schlecht sein, wenn man genug Geld hat? Wie kann es schlecht sein, wenn die Straßen sauber sind? Wie kann es schlecht sein, wie kann es schlecht sein, Wohlstand? Wie kann es schlecht sein, wenn man eine Währung hat? Wie kann es schlecht sein, wenn man keine Grenzen hat? Wie kann es schlecht sein, wenn man überall alles kaufen kann? Wie kann es schlecht sein, dass man vom Getränken tausende Auswahl hat, wenn man nicht nur einen Wein hat, sondern Millionen verschiedene von Sorten? Wie kann das alles schlecht sein, Willi? Wie kann das so schlecht sein, wenn man sich zusammentut, wenn man alleine so einsam und nicht die Kraft hat? Wie kann das schlecht sein, wenn man gemeinsam etwas anpackt? Wieso soll das schlecht sein? Wieso soll all diese Dinge schlecht sein? Das ist eine berechtigte Frage, oder? Und Johannes bekommt die Antwort, das ist ein Geheimnis, ich muss es dir zeigen. Ich zeig's dir. Und dann zeigt es warum. Und Johannes bekommt, und daher glaube ich, es gibt, wir wissen es nicht, Johannes sagt, und ich wunderte mich, weil, oder? Sondern er wunderte sich mit großer Verwunderung. Er war wirklich erstaunt. Und nur der Text kann uns sagen, was jetzt über der Engel weiß. Hey, wieso wunderst du dich? Ich zeig's dir. Und ich glaube, die Antwort zeigt uns, über was Johannes sich verwundert hat. Weil er antwortet darauf und sagt, warum wunderst du dich? Ich zeig's dir. Er muss dieses Geheimnis verstehen. Und der Engel lüftet es ihm. Das heißt, Jesus gibt den Auftrag dem Engel. Und er beginnt es ihm zu erklären. Und natürlich, wir würden vielleicht uns eine andere Erklärung wünschen. Viel klarer. Die Erklärung geht weiter in Bildern, weiter in Gleichnissen. Das heißt, auch das gilt zu verstehen. Und da heißt es, Vers 9, hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Okay? Was bedeutet das? Wer kann es verstehen? Der Weise ist, okay? Jetzt, wer ist weise? Ja, okay, guck mal, der ist weise, der hat ja studiert. Der hat eine Bibelschule, der kann Griechisch, der hat schon all das, und Hebräisch kann er auch, der kann weise, der ist weise. Diese Weisheit, die muss von Gott gegeben werden. Verstand muss von Gott gegeben werden. Daniel konnte die Träume nur deuten, weil Gott ihm es gab. Josef konnte die Träume nur deuten, weil Gott es ihm gab. Denn er ist die Quelle von all dem. Das heißt, wenn Gott es nicht gibt, kannst du so hochgebildet sein, wie du willst. Dann wirst du diese Dinge nicht sehen, verstehen, die hier drin steht. Das heißt, immer in der Abhängigkeit, es muss uns gegeben werden. Zweitens, wem gibt Gott? dem Demütigen, die eingestehen, Herr, keine Ahnung. Und nicht, naja, ist ja klar, ich habe ja gelernt. War auf der Bibelschule und dann wurde uns gesagt, das ist der Antichrist. Ich habe einen Abschluss da gemacht. Bachelor in Antichrist-Findung. Ja. Das ist nicht das. Demütig sein. Und ich sage euch ehrlich, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, wenn ich die Offenbarung auslege, wenn ich euch gleich in diesen Abschnitt mit hineingehe, wenn so komische Sachen drinstehen wie, und er ist ein Achter und sowohl von den Sieben. Ich habe eine Idee. Ich habe etwas, wo ich denke, ich verstehe das. Ich habe einen guten Lehrer gehört zu diesem Abschnitt, habe es mir an, was er da so sagt. Und der ist, was akademischen Stand über mir, er hat seinen Doktortitel abgeschlossen im Gegensatz zu mir. Und er sagt, ich habe keine Ahnung. Und denke ich, oh. Und wirklich, in guter Art und Weise. Und er sagt, ich habe keine Ahnung, was an dieser Stelle, was das bedeutet. Ich habe eine Idee. Aber nicht, weil ich sage, ich bin schlauer als er. Ich sage euch, im Licht dessen, was der Herr mir gibt oder wie ich diese Dinge sehen darf, ich sag's euch und ihr könnt es gern prüfen, ob er sich so verhält, ob es Sinn macht oder nicht. Aber diese Weisheit kommt nicht aus uns selbst. Entweder wird sie uns geschenkt oder nicht. Entweder wir erkennen die Hure, wir erkennen das Tier oder wir bleiben bei Chips und bei irgendwelchen Codes oder irgendwelche Zahlen auf der Stirn graviert oder was weiß ich. Irgendwelchen Männern, die dann kommen und irgendwelche Dinge tun. Und verstehen nicht überhaupt, um was es eigentlich geht. Also, gucken wir uns an, wie der Engel das hier deutet und was uns hier gesagt wird. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit dafür. Freue mich, euch da ein bisschen mit hineinzunehmen. Ich werde mich weigern, in die Details zu gehen, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es hier um Detailfragen geht, sondern die können wir auch nicht. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Könige identifizieren, Namen geben, irgendwelche Kaisern zuordnen oder irgendwelchen Weltreichen. Und das ist, so verstehe ich und lese ich diesen Abschnitt hier nicht. Sondern hier geht es wiederum immer um das Prinzip. Was wird uns in diesem Bild, in diesem Gleichnis gezeigt? Und das will ich euch zeigen. Das erste ist, nachdem uns die Verführerin gezeigt wird, werden uns die Verführten gezeigt. Im ganzen Abschnitt, sowohl in Kapitel 17, 18, 19, immer wieder taucht eine Formulierung auf. Nur als Beispiel nochmal 17, Vers 2, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Seht ihr das? Das heißt, die Könige der Erde, die werden uns dargestellt übrigens als Tier, Köpfe, Hörner, Berge. Ja? So. Dann heißt immer wieder, mit der sie Unzucht getrieben hat. Das finden wir immer und immer wieder. Zum Beispiel in Vers 15 noch einmal. Habe ich vorhin schon mal gelesen, 17, 15. Und er spricht zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker, Völkerschaften, Nationen, Sprachen. Wer sind die Verführten? Alle diese. Immer wieder. In Vers 18 noch einmal. Sorry für die Wiederholung, aber nochmal. Und die Frau, die du gesehen hast, die ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft überall über die Könige der Erde hat. Hier werden uns die Verführten von diesem Weltprinzip gezeigt. Und das heißt, Könige der Erde, Herrschaften, Bewohner der Erde, immer und immer wieder. Schaut mal in Kapitel 18, Vers 9. Und es werden um sie weinen und wehklagen die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben haben. Was ich euch damit sagen will, im ganzen Abschnitt wird immer und immer diese Aussage getätigt. Wer sind diese Frau, die verführt die Könige der Erde, die verführt die Regenten dieser Welt, die verführt die Machthaber dieser Welt, sie verführt die Lenker dieser Welt, sie verführt nicht nur sie, sondern schaut mal in Vers 17 noch einmal. Wer sind die da wehklagen? Schaut mal Vers 17. Denn in einer Stunde ist der große Reichtum verwüstet worden und jeder Steuermann und jeder Küstenfahrer und die Schiffsleute und alle, die auf dem Meer beschäftigt sind, standen weit ab und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen und sprachen, wer war der großen Stadt gleich? Das heißt, wer weint hier, dass sie nicht mehr da ist? Die ganzen Handeltreibende, die ganze Wirtschaft. Die ganzen Leute, die hinter den Königen stehen, die Reichen, die Millionäre und Milliardäre, die die ganze Politik lenken. Versteht ihr? Das steht alles dahinter. Nichts, was wir nicht kennen. Und nichts, was mittlerweile, schaut mal, immer mehr wird das Ganze offengelegt, oder? Mittlerweile geschah das alles immer im Verborgenen, nur keine Ahnung. Heutzutage ist offensichtlich, wer, was, wie, warum. Es wird einfach alles offengelegt. Es wird bloßgestellt. Und so geht es immer und immer und immer weiter. Auch in, wer sind die? Das sind die, die mit der Frau Unzucht getrieben haben. Und wir wissen, und so wird uns, werden uns die Verführten dargestellt. So die ganzen Reiche, die ganzen Könige, das sind die Verführten. In Kapitel 19, wenn ihr das mit mir noch mal kurz aufschlagt, Vers 20, nein, ich Vers 19 nehme ich noch mit. Kapitel 19, Abvers 19, da heißt es, und ich sah die, das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelten sich und mit dem, der auf dem Pferd saß, das ist Jesus, und mit seinen Truppen, das sind die Heiligen, Krieg zu führen. Merkt euch das schon mal. Das ist, und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die Verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen, sein Bild anbeten, lebendig geworfen und so weiter. Das heißt, hier am Ende heißt es, die Verführte, sie verführten die Könige der Erde, sie verführten eine Auflehnung gegen den Gesalbten, gegen das Lamm, gegen den König. Und dann entsteht, dann passiert der Krieg. Das heißt, es gibt eine Verführung. Und in dieser Verführung, diese Verführung wächst und erreicht die ganze Erde. Und dann an dem Höhepunkt, wo Gott sagt, es reicht, wo diese ganze Erde, alle Königreiche in dieser Gefallensein so verdorben sind, dass Gott eingreift und das völlig vernichtet. Wo, wenn das Fass voll ist. Ja, so wir kennen diese Prinzipien. Wir kennen von Sodom und Gomorra und von Noah und von all dem, wo Gott sagt, jetzt ist genug. Jetzt ist genug. Wir kennen das von Kanaan, wo Gott sagt, okay, jetzt ist das Fass voll. Und dann kommt Israel und das an. Aus dem Grund, weil es ist genug. Und das ist so geschieht das. Und darauf leben wir übrigens hin. Und es nimmt jeden Tag zu. Jetzt können wir in der Panik schieben und Angst haben. Oder das Prinzip verstehen. Und dann wissen wir, unsere Rettung naht. Wann wissen wir nicht. Aber deswegen sage ich euch, ohne euch, ich sage das damit ihr in diesen Dingen lebt und nicht Angst habt. Es wird nicht einfacher. Versteht ihr? Wenn wir denken, es wird besser und dann kommt Jesus. Nein, es wird schlimmer. Und es wird immer schlimmer. Und wenn wir das verstanden haben, was hier gleich steht, was wir jetzt gleich studieren werden, und dann im Laufe des Jahres zu Kapitel 20 kommen, dann werden wir das noch viel deutlicher sehen, wo wir sind, an welchem Punkt wir sind, zeitgeschichtlich, dass wer darf sein Wesen wieder hier treiben, in dieser Art und Weise, warum geben alle Herrschaften, warum geben alle Könige die Prinzipien Gottes auf, warum die Werte, warum die Ethik, warum der Glaube, warum ist es nicht mehr in dieser Weise vorhanden? Warum ist der Maßstab Lüge? Liebe Leute, ich nochmal, versteht mich bitte nicht falsch, ich will nicht in dieser Art und Weise die Offenbarung auslegen, aber ich will euch nur ein Gespür dafür geben. Warum, ich sage es euch so, wie es ist, warum kann ein verurteilter Straftäter ohne weiteres einfach Präsident wieder werden? Was offensichtlich ist, was er getrieben hat, sogar vor, kein Problem. In was für einer Zeit muss man leben, dass das? Und dann stirbt ein Präsident, Alfred hat es in der Gebetsstunde gesagt, der morgens mit der Bibel aufstand und abends mit der Bibel ins Bett ging. Und im gleichen Land. Wie kommt das? Versteht ihr den Zeitgeist, wo wir sind an der Uhr Gottes? Wo das kein Problem ist. Das ist nicht mehr der Maßstab. Reglichkeit. Gottesfurcht. Ist kein Maßstab mehr. Selbst wenn ich es sogar nicht mal nach außen wenigstens getan. Kein Maßstab mehr. Die Welt geht zugrunde. Und warum? Verführung. Verführung. Die Könige der Erde werden verführt und die Bewohner der Erde werden verführt. Hier werden sie uns vorgestellt. In welcher Art und Weise werden sie vorgestellt? Ich habe jetzt noch ein paar Minuten, 10 Minuten, ein bisschen mehr, 11, bis zur Pause. Könnt ihr noch? Ja. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Gehen wir rein und schauen uns die Verführten uns an. Also ich hoffe, ihr versteht, warum ich sage, Die Verführten, es sind die Bewohner der Erde. Wenn die Schrift oder die Offenbarung, erinnert euch, wenn sie von Bewohnern der Erde redet, von wem redet sie dann immer? Von den Ungläubigen. Wichtig, weil wir sagen, hey, wir sind doch auch Bewohner der Erde. Ja, aber der Unterschied ist, wie bei den Jüngern übrigens auch, sie waren auch nicht die Hellsten, die waren auch nicht die Besten, aber sie wurden bewahrt. Jesus nahm sich Zeit für sie. Wenn sie unwissend waren, sagte, oh Mann, wie blöd seid ihr denn? Ist doch so offensichtlich. Ich erkläre es euch noch einmal. Das heißt, an den Seinen, der Herr Jesus reinigt sie, heiligt sie und führt sie durch, weil sie nicht von dieser Welt sind. Er hat sie aus dieser Welt erkauft. Das sind wir, das ist unser Trost. Aber die Bewohner der Erde werden dann darum bezeichnet, weil sie zu dieser Welt gehören. Sie werden nicht von Christus in dieser Art und Weise gereinigt und geheiligt durch die Siegelgerichte. Sie tun nicht Buße, wenn sie in die Gerichte hineinkommen. Sie wenden sich nicht ab von all ihren bösen Taten. Sie leben weiterhin in diesen Dingen. Das kennzeichnet die Bewohner der Erde. Obwohl diese Gerichte kommen. Liebe Geschwister, nur als Beispiel. Nico, wir haben gerade schon vorhin darüber geredet. Heute Morgen habe ich die Nachrichten mir angeschaut die Verwüstung in L.A. Ja? Das Feuer kommt und brennt alles nieder. Wisst ihr, das Feuer macht keinen Unterschied, vor reich oder arm. Vor alt oder jung. Kleiner Kerl stand da mit seinem Roller, Räder verbrannt. Und dann steht ein Hollywood-Star, das Auto verbrannt. Und ich gucke mir das an und ihr wisst, dass ich sage, wir deuten nicht die Offenbarung mit den Ereignissen der Welt. Denn das passiert übrigens nicht nur zum ersten Mal, oder? Aber das ist ein gutes Bild, das sind Posaunen, das sind Warnungen. Das Feuer, es wird verbrennen, das ist das, was uns in Feuer aufgeht. Und als wir uns die Posaunen angeschaut und die Warnungen, dann heißt es immer, ein Teil wurde verbrannt. Nicht alles, es ist noch nicht alles verbrannt. Aber übrigens, bald kommt, dann wird alles verbrannt, komplett L.A. und nicht nur L.A., komplett die Welt. Jetzt, was ist die Reaktion? Schaut euch die Nachrichten an. Geht euch mal auf ihre Instagram-Profile oder wo auch immer sie sich präsentieren. Tut einer Buße? Geht einer auf die Knie und sagt, Herr, hab mein Herz an diese Dinge gehängt. Die meisten schreien, wo ist Gott? Oder ich bin jetzt arm. Oder was für eine Katastrophe. Wo ist die Buße? Wo ist die Umkehr? In all diesen Dingen. Wir können über die reden. Erinnert euch an Corona-Zeit. Habe ich immer das Gleiche gesagt. Wie kann der Herr uns das alles nehmen, unsere Freiheit, unsere Versammlungen und all das. In Gebetsversammlungen sitze ich drin und dann, oder ich höre und dann frage ich, wo sind die Bußrufe? Wo sind die Entschuldigungen an Gott? Wo ist es, Herr, erbarm dich über uns, über die Welt, über dein Volk, über Deutschland, warum, wie gesündigt? Wo ist diese Reaktion? Kinder Gottes sollten das aus dieser Perspektive sehen und aus dieser Perspektive auch übrigens Fürbitte tun. Herr, vergib ihnen, ihr habt keine Ahnung, was sie tun. Und nicht, jawohl, das Recht kommt, noch mehr Corona, noch mehr Feuer. Oh Herr, erbarm dich, erbarm dich, erbarm dich. So, die, für mich ist offensichtlich, no, es ist jetzt nicht, oh, jetzt geht die Offenbarung los. Nein, jetzt. Wir haben Überschwemmungen gehabt, oder? Wo steht sich ein Politiker hin und sagt, hey, unsere Habsucht, Egoismus, Abzweigen von Geldern, die dann die ganze Infrastruktur oder was weiß ich kaputt gemacht haben, wir sind schuld. Nee, alle anderen sind schuld, nur nicht selber. Sie tun nicht Buße. Das heißt, die Bewohner der Erde werden als die gekennzeichnet, die keine Buße tun. Die in Angesicht des Gerichtes Gottes an dieser Welt mit Gott hadern, mit der Welt hadern, aber letztendlich nicht Gott in diesen Dingen sehen. Das kennzeichnet Unwissende, Ungläubige. Kinder Gottes wissen das. Sie verstehen das, weil sie Gott kennen und weil sie sein Handeln kennen und nur nebenbei, weil sie wissen, sie sind von ihm geliebt. Das heißt, wenn er mich liebt und das alles passiert, dann hat er schon dann gehört das zu seinem Wesen. Das muss gut sein. So, das müssen wir begreifen. Also darum, es geht um die Bewohner der Erde. Gehen wir einen Schritt weiter. Kapitel 7, Vers 7 lesen wir. Und der Engel sprach zu mir: Warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das du trägst, und die sieben Köpfe und die zehn Hörner hast. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Und es geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und sein wird. Hierin ist Weisheit, Verstand und der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und das sind sieben Könige. Die fünf ersten sind gefallen, der eine ist, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist dasselbe, sowohl ein Achter als auch einer, Entschuldigung, und ist selbst sowohl ein Achter als auch von den sieben und geht ins Verderben. Bis dahin. Bevor wir in die einzelne Betrachtung der Verse und der Aussagen kommen, was ist die Botschaft? Was würdet ihr sagen? Wenn jetzt, nachdem ich gelesen habe, was nimmt euer Denken ein? Was ist, wo ich sage, oh, darum geht es jetzt hier? Oder was nehmt ihr für euch mit als Kinder Gottes? Was würdet ihr mitnehmen? Okay. Danke. Darum geht's. Egal wer kommt. Was ist der Ausgang? Es geht ins Verderben. In mir schreit alles nach Ungerechtigkeit, wenn ich bestimmte Dinge sehe. Und dann denke ich, wie kann zum Beispiel der und der immer davon kommen? Wie kann Millionen von Menschen ihn vergaßen? Wie geht das? Und über so einen langen Zeitraum. Aber die Botschaft ist, schaut euch einfach nur die Geschichte an. Was ist ihr Ausgang? Was ist ihr Ausgang? Und spätestens vom Herrn stehend, da sind wir in der Offenbarung 20. Sie gehen alle ins Verderben. Und das ist alles kurzfristig. Aus unserer Perspektive, weil wir Menschen sind und nicht ewig sind und auch nicht 900 Jahre leben, erscheint es für uns so lange. Bei dem Herrn ist das, es sprießt morgens auf, am Abend verdorrt ist. Das ist die Perspektive. Für uns ist es 80 Jahre. Wow, hab alles erlebt, alles gesehen. Der Herr sagt, was? Du bist ja gerade mal aufgestanden. So ist es im Verhältnis, gerade aufgestanden. Und wir denken, nur weil wir zum Beispiel in meiner Generation, Nachkriegszeit Kinder, ja, wir haben keine Ahnung gehabt, hat sich gerade ein bisschen erholt. Bisschen. Auf einmal, wie? Und dann spürt man auf einmal jetzt etwas und denkt, wie kann das sein? Es war doch immer alles gut. Damals, als die Straßen noch sauber waren. Hey, keine Ahnung, wir sind nur in einem Moment der Zeitgeschichte. Und wenn wir nur aus diesem Moment der Zeitgeschichte meinen, es alles einordnen zu können, dann täuschen wir uns gewaltig. So, auch wenn es sich für uns so und so anfühlt, Gottes Dimension und Perspektive ist eine weit größere, als das wir überschauen. Wichtig für uns aber als Christen ist die Botschaft, ist die, geht ins Verderben. Vers 8, kommt aus dem Abgrund und geht ins Verderben. Vers 11, ist einer von den sieben und geht ins Verderben. Und dann wird das Verderben, übrigens Kapitel 19, gezeigt, Jesus kommt und es geht ins Verderben. Das ist der Ausgang. Und für uns als Kinder Gottes ist das erstmal die Perspektive in all dem. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir dann zusammen mit allen anderen hören, seid fröhlich, du Himmel, und ihr Heiligen und Apostel, da heißt es, freut euch, jubelt, denn Herr hat euch gerecht. Er hat das Gericht an der Hure, an dem Tier vollzogen. So, also das ist das Erste, bevor wir uns in Details verlieren. Und das ist, was mir oft fehlt, auch bei den Auslegungen, in den Kommentaren. Da geht es sofort, ja, Antichrist, wer, ja, nein, hin oder dabei. Aber der Charakter oder die Stoßrichtung, die Botschaft, das Evangelium, die gute Nachricht, die fehlt mir dann. In alle Diskussionen, versteht ihr, wenn wir die Bibel aufschlagen und auch dieses komplizierte Buch, dann suchen wir doch nach dem Evangelium, oder? Wir wollen das Evangelium kennenlernen, wir wollen Christus kennenlernen und nicht den Antichristen in erster Linie. Also suchen wir nach ihm. Und deswegen, ich versuche immer für mich auch selbst zu sagen, okay, was ist die gute Nachricht für mich in diesem Abschnitt? Was ist das Evangelium? Und das Evangelium, das Böse, die Prinzipien der Welt und die Bewohner der Erde, die von diesen Prinzipien bestimmt sind und übrigens an ihren Händen Blut klebt von Zeugen Jesu, von Nachfolgern. Sie gehen alle ins Verderben. Es bleibt nicht ungerecht. Es bleibt nicht unbestraft. Das ist für mich eine gute Nachricht, so hart es auch klingen mag. Das hilft mir. Das ist mein erster Eindruck. Den nehme ich mit und dann gehe ich nochmal in den Text rein. Und dann versuche ich und dann schaue ich, okay, wer geht ins Verderben? Was geht ins Verderben? Warum? Wann? Das ist der nächste Schritt, um dann sich mit dem Abschnitt zu beschäftigen. Grundsätzlich schaut und wenn ihr lest und vor allem komplexe Texte, dann fragt zuerst nach dem Evangelium, weil dann zwingt es uns automatisch, eine christuszentrierte Brille aufzusetzen, um vom Evangelium her die Texte zu verstehen. Ich hoffe, das hilft. Nach der Pause? Pünktlich, guckt mal. Bam. Nach der Pause, 11 Uhr, starten wir wieder, okay? Reicht euch halbe Stunde schon, oder? Ja.